Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Der Impfstoff von AstraZeneca, der darf in Deutschland bis auf Weiteres nicht mehr benutzt werden. Obwohl die Europäische Arzneimittelagentur und obwohl die WHO bestätigt haben, dass sie das Risiko für überschaubar halten. Akzeptieren wir das Risiko für Einzelne, damit durch ununterbrochenes Impfen mehr Menschen vor einer Corona-Infektion bewahrt werden? Das ist eine ethische Frage, die andere Länder anders für sich beantworten. Fakt ist, der Impfrückstand, der viele Gründe hat, der bremst auch die wirtschaftliche Erholung. Deutlich sogar. Besonders im Gastgewerbe, beim Reisen und im Einzelhandel. Patrick Zahn, der Chef vom Textildiscounter Kick, den können Sie nachher noch ausführlich in unserer Diskussion hören, ab 19.15 Uhr, der hat gesagt:
Ich habe 19.000 Menschen, die durch Kurzarbeit weniger Geld verdienen, die Angst um ihren Job haben und die einfach müde sind, die momentan nicht verstehen, warum sie links in dem Laden der Drogerie ist oder Lebensmittler ist. Warum sie da rein und rausgehen können, ohne ihren Ausweis zu zeigen. Und in Läden, wie wir sind, müssen sie einen Ausweis zeigen. Die Politik muss sich schon hinterfragen, welche Zeichen sie setzt.
Ja, auf die Zeichen der Politik warten jetzt wieder viele. Die Wirtschaftsweisen jedenfalls, die sagen, dass wir nicht weiter sind und nicht mehr Leute geimpft sind, das gefährdet den Wirtschaftsaufschwung. Theo Gers.
Die Corona-Pandemie hat Deutschland fest im Griff. Deshalb sind die sogenannten Wirtschaftsweisen kurzfristig pessimistisch, mittelfristig hingegen optimistisch. Von Januar bis März, also kurzfristig, dürfte der Lockdown die Wirtschaft um 2% schrumpfen lassen. Doch mit wachsenden Impffortschritten, die fest eingeplant sind, gibt es Hoffnung. Für das ganze Jahr nehmen die derzeit 4 Ökonominnen und Ökonomen ihre Prognose nur leicht zurück auf 3,1%. Im November, vor dem Lockdown, hatten sie 3,7% erwartet. Trotz Lockdowns läuft es also gar nicht so schlecht. Und das liegt an der Industrie, die wiederum profitiert vom Export, erklärt Professor Volker Wieland.
Der globale Warenhandel ist bereits wieder über Krisenniveau und die Industrieproduktion läuft gut. Wenn wir einen Blick um die Welt nehmen, die wirtschaftliche Aktivität ist insbesondere in China und aber auch anderen asiatischen Ländern und auch in den USA weiterhin aufwärts gerichtet. In Europa pausiert die Erholung dagegen.
Heißt übersetzt, China, Asien und die USA retten aktuell die deutsche Konjunktur, die damit ein gespaltenes Bild abliefert. Wer produzieren kann, ist fein heraus, anders als die, die vom heimischen Lockdown betroffen sind. Gesamtwirtschaftlich sind Hotels, Gaststätten oder der Tourismus- und Freizeitsektor aber der kleinere Teil der deutschen Wirtschaft. Dennoch, das, was in diesem kleineren Teil so fatal wirkt, bleibt auch für den größeren das größte Risiko. Die Rede ist von einer dritten Corona-Welle. Volker Wieland.
Die dürfte oder könnte, wenn sie sich stark ausweitet, die Erholung noch einmal aufschieben. Ein erheblicher Rückgang bei der Wirtschaftsleistung würde allerdings nur dann eintreten, wenn es zu weitreichenden Einschränkungen oder gar Schließungen in der Industrie in Deutschland kommen würde. Dann könnten wir ja die Nachfrage aus dem Ausland nicht mehr befriedigen.
Ein Quartal Lockdown kostet grob gerechnet etwa 1% Wachstum, rechnen die Sachverständigen vor. Also heißt es impfen und die Kapazitäten dafür optimal auszunutzen. Denn die Nachfrage nach Gütern made in Germany ist ungebrochen, betont die Ökonomin Monika Schnitzer.
Wie gut die Entwicklung ist, das sehen wir beispielsweise beim Auftragseingang im verarbeitenden Gewerbe. Da sehen wir, dass wir im Januar schon 2,5% über dem Vorjahresniveau liegen. Das heißt, wir liegen sogar schon wieder über dem Vorkrisenniveau.
Mehr, besser und gezielt zu impfen könnte dazu führen, dass das Vorkrisenniveau eben nicht nur wie jetzt schon bei den Auftragseingängen, sondern bis zum Jahreswechsel sogar für die gesamte deutsche Wirtschaft erreicht würde. Und so ging es dann auch weiter. 2022 erwartet der Sachverständigenrat 4% Wachstum.
Also impfen wäre ein Konjunkturprogramm. Azubis lernen derzeit oft auf Abstand, alles andere als ideal. Für die Absolventen, die demnächst eine Ausbildung suchen, sind ihre Vorgänger fast schon Glückspilze. Denn die neuen Bewerber, die treffen auf Betriebe, die teilweise monatelang dicht waren, noch immer dicht sind oder die wirtschaftlich unsicher oder angeschlagen dastehen. Und die binden sich dann nicht noch Auszubildende ans Bein. Da könnte eine Lost Generation an Schulabgängern entstehen. Die Bundesregierung will deshalb gegensteuern, unter anderem mit einer dickeren Azubi-Prämie. Caroline Born.
Knapp 34.000 Mal wurde die sogenannte Ausbildungsprämie seit August bewilligt. Zu bürokratisch sei sie gewesen, heißt es vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Nun hat die Regierung nochmal nachgelegt. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil lobt das neue Maßnahmenpaket, das das Kabinett auf den Weg gebracht hat.
Unser Signal von heute ist klar. Es muss gerade jetzt, gerade in dieser Zeit, Ausbildung angeboten werden. Deshalb braucht man nicht nur einen Sommer der Ausbildung, wir brauchen ein Jahr der Ausbildung. Und deshalb starten wir jetzt mit einem neuen Schutzschirm für Ausbildung.
Ab Juni soll die Prämie verdoppelt werden. Wenn Firmen, die einen wirtschaftlichen Schaden durch Corona erlitten haben, trotzdem weiter ausbilden, gibt es pro Ausbildungsplatz 4.000 Euro. Wer mehr Lehrstellen als vor der Corona-Krise anbietet, kriegt sogar 6.000 Euro. Bisher erhielten nur kleine und mittelständische Unternehmen die Prämie. Nun kommt sie auch mittelgroßen Betrieben zugute. Rainer Dulger, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, befürwortet die Verlängerung des Schutzschirms, hätte sich aber eine Öffnung für Betriebe mit mehr Beschäftigten gewünscht. Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt ist angespannt. Viele Betriebe haben Lehrstellen in der Pandemie zurückgefahren. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Lehrstellen rückläufig. Die Zahl der neuen Ausbildungsverträge 2020 ist im Vergleich zum Vorjahr um 11% gesunken. Jetzt erst recht, lautet die Botschaft vom Arbeitsminister.
Im Kampf gegen Fachkräftemangel und auch im Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit ist Ausbildung der beste Impfstoff in diesen Zeiten.
Für diesen Kampf stellt die Bundesregierung in diesem und im nächsten Jahr etwa 700 Millionen Euro bereit. Da die Ausbildung für viele im Ausnahmezustand stattfindet, will Bildungsministerin Anja Karliczek mit dem Geld auch Lehrlinge kurz vor der Abschlussprüfung unterstützen.
Damit wollen wir den jungen Menschen unter die Arme greifen, die Teile ihrer praktischen Ausbildung eben nicht so wahrnehmen konnten und nun auch die Gefahr haben, dass letztendlich sie ihren Abschluss nicht schaffen oder eben auch nur knapp schaffen. Da wollen wir dazu beitragen, dass das nicht passiert.
Daneben gibt es Prämien für Betriebe, die Auszubildende aus insolventen Betrieben übernehmen, sowie Zuschüsse für Firmen, die die Ausbildung trotz Kurzarbeit aufrechterhalten. Hilft das den von der Corona-Krise gebeutelten Unternehmen? Nein, sagt FDP-Bildungsexperte Jens Brandenburg gegenüber unserem Hauptstadtstudio. Die Ausbildungsprämie sei schon bisher ein Ladenhüter.
Ein reines Mehr davon wird die Probleme nicht lösen. Denn kein Betrieb wird für ein paar tausend Euro mehr oder weniger sich für eine mehrjährige Ausbildung entscheiden. Die Betriebe brauchen jetzt nicht symbolische Trostpflaster, sondern endlich verlässliche Öffnungsperspektiven.
Keine Berufsorientierung an Schulen, weniger Praktika und ausgefallene Ausbildungsmessen. Viele Schulabgänger wissen nicht, wohin es beruflich gehen soll. Die sogenannte Allianz für Aus- und Weiterbildung will die Ausbildung mit Online-Formaten zur Berufsorientierung attraktiver machen. Helfen soll eine digitale Plattform.
Für einen Moment in Berlin. Wir bleiben noch für einen Moment in Berlin. Und bei Hilfen denjenigen, die für Unternehmen fließen. Da wurde ja vor 14 Tagen bekannt, dass es Betrügern gelungen war, an Geld ranzukommen. An Überbrückungshilfen für November und Dezember. Wie haben die das gemacht? Sie haben sich als Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer ausgegeben und dann das Geld, das sie für Unternehmen beantragt haben, auf sich umgeleitet. Und wie sind sie in die Systeme reingekommen? Der Wirtschaftsausschuss des Bundestages hatte heute in einer Sondersitzung nochmal nachgebohrt. An Katrin Jeske.
Der Trick, mit dem sich die Betrüger Corona-Hilfsgelder verschafft haben sollen, klingt einfach. Die Täter sollen sich gegenüber dem Bundeswirtschaftsministerium als Steuerberater, Wirtschaftsprüferinnen oder Rechtsanwälte ausgegeben und so getan haben, als würden sie für Unternehmen Corona-Hilfen beantragen wollen. Dieter Janicek, Bundestagsabgeordneter für die Grünen, erklärt, wie das passieren konnte.
Zum einen, weil der Abgleich nicht stattgefunden hat mit den Finanzämtern, der ja auch in der Diskussion war im Oktober wohl, dass man gesagt hat, also wenn jemand sich anmeldet dann bei der Antragstellung und sagt, er ist ein Wirtschaftsprüfer oder ein Steuerberater, Steuerberaterin, dann muss das auch nochmal gegengecheckt werden mit einer Steuer-ID, die dann bei den Finanzämtern abgeglichen werden kann, automatisiert.
Grüne, Linke und FDP kritisierten nach der Sitzung des Wirtschaftsausschusses heute einmütig, dass es zu diesen Betrugswellen vermutlich nicht gekommen wäre, wenn nicht das Bundeswirtschaftsministerium, sondern die Finanzämter die Gelder auszahlen würden. Die FDP-Politikerin Sandra Weser.
Da muss man schon auch nochmal hinterfragen, warum man das nicht, wie die FDP das ja auch bereits seit Anfang der Krise fordert, es über die Finanzämter zu machen, nach dem Kieler Modell die Hilfen auszuzahlen. Man hat die Kontodaten, man kennt sich, man weiß, wer sind die Unternehmen, man kennt meistens auch die Steuerberater, die dahinter stecken. Und so hätte man eben auch E-Mail-Adressen, Adressen insgesamt, Kontodaten etc. sofort abgleichen können.
Dazu sahen allerdings die Länder die Finanzämter nicht so schnell in der Lage. Und schnell sollte es mit der Auszahlung der Corona-Hilfen schließlich gehen. Der Grund, warum das Bundeswirtschaftsministerium übernahm. Auch um den mangelnden Datenabgleich habe man sich seit dem Herbst bemüht, hieß es heute aus dem Ministerium. Und weiter, man sei im Austausch mit dem Bundesfinanzministerium und hoffe, voranzukommen. Die Opposition beobachtet ein Ping-Pong-Spiel an Schuldzuweisungen. Linken-Politiker Pascal Maiser.
Also mein Eindruck ist, dass wir da ein Schwarze-Peter-Spiel erleben zwischen Bundesfinanzministerium und Bundeswirtschaftsministerium. Das kann man ihnen aber so nicht durchgehen lassen. Sie stehen beide gemeinsam in der Verantwortung und sie sind jetzt auch gemeinsam dafür verantwortlich, dass eben diese entsprechenden Missbrauchsfälle aufgeklärt werden und dass es auch künftig nicht zu weiterem Missbrauch kommt.
Die gute Nachricht immerhin, bei den Betrügereien soll es sich um Einzelfälle handeln. Der Schaden im niedrigen zweistelligen Millionenbereich ist dennoch nicht gering. Um die Schlupflöcher für Steuerberater, Wirtschaftsprüferinnen und Anwälte zu schließen, prüft das Bundeswirtschaftsministerium laut eigener Angabe Abschlagszahlungen ab 50.000 Euro nun manuell. Einen automatischen Identitätsabgleich mit den Finanzämtern gibt es allerdings immer noch nicht.
Und damit kommen wir jetzt zu den Autos. Deutschland ist Autoland. Während General Motors, Volvo, Jaguar oder Ford alle gesagt haben, sie lassen den Verbrennungsmotor bald ganz auslaufen, tun sich die deutschen Autobauer schwerer. Man merkt es gestern bei VW. In 9 Jahren soll die Hälfte aller Autos bei Volkswagen elektrisch laufen. Wenig im Vergleich zum Komplettumstieg der anderen, also nur die Hälfte. Aber VW ließ sich dafür feiern, denn das ist für einen deutschen Autobauer schon eine deutliche Grünfärbung. Und jetzt zieht BMW nach. Michael Watzke.
In der Automobilbranche versprechen alle Unternehmen gerade das Blaue vom Himmel. BMW-Chef Oliver Zipse verspricht sogar das Grüne vom Himmel.
Das grünste Elektroauto der Welt wird ein BMW sein.
Ein vollmundiges Versprechen, das Zipse mit 5 Zukunftsthesen zu untermauern versuchte, darunter die Bedeutung von Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung für die Automobilbranche. BMW will bis zum Jahr 2030 die Hälfte seines Umsatzes mit BEVs erzielen, also batterieelektrisch betriebenen Vehikeln. Auf dem Weg dorthin wollen die Münchner sogar eine neue Fahrzeugklasse kreieren, die auf einem eigenen Cluster-Bauprinzip beruht, in Anlehnung an den so erfolgreichen mobilen Querbaukasten von Konkurrent Volkswagen.
Die neue Klasse ist für uns der Nukleus, um das Auto von Grund auf neu zu denken. Das verbinden wir mit einer neuen Gesamtfahrzeugarchitektur für E-Mobility First.
Bei all den großen Zielen wird deutlich, BMW hat es bei der E-Mobilität plötzlich so eilig wie jemand, der mal vorne lag, aber seinen Vorsprung dann verbaselt hat. Jetzt macht Zipse Druck. Das Elektro-SUV iX wird aggressiv beworben und die Markteinführung der elektrischen Sportlimousine i4 wird sogar um 3 Monate vorgezogen. BMW will auf keinen Fall den Anschluss an Volkswagen verlieren. Die Wolfsburger haben gerade weitreichende E-Mobility-Pläne veröffentlicht, darunter den Bau mehrerer Batteriefabriken. Diesen Weg will BMW nicht gehen, sondern seine Batterien weiterhin zukaufen. Einkaufschef Wendt.
Wir halten es aber eindeutig zum jetzigen Zeitpunkt für falsch, in bestimmte verfrühte Technologien selbst zu entwickeln. Weil unser Ziel ist nicht nur die grünste Zelle zu haben, sondern natürlich auch die performanteste Zelle. Und deswegen ist Flexibilität in diesem Partnernetzwerk das A und O.
Die Corona-Krise hat im vergangenen Jahr auch BMW gebeutelt. Umsatz und Gewinn gingen zurück. Das letzte Quartal lief allerdings deutlich besser. Hauptverantwortlich dafür wieder einmal China. Finanzvorstand Nicola Peter sieht für das laufende Jahr viel Volatilität, sprich Unsicherheit. Deshalb eine eher vorsichtige Prognose.
Im Segment Automobile prognostizieren wir die Zahl der Auslieferungen von Fahrzeugen der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce solide über dem Niveau des Vorjahres.
Im vergangenen Jahr hat BMW seine Personalstärke um rund 5.000 Mitarbeiter verringert, legt aber Wert auf die Feststellung, dass die Bänder nie ganz stillstanden und dass man in Zukunft kein Personal mehr abbauen, sondern Kompetenzen aufbauen wolle, auch um weiterhin technologieoffen zu bleiben, also gleichzeitig Elektro-, Wasserstoff-, Verbrenner- und Hybridmodelle anzubieten.
Auf eine Technologie zu setzen
und gleichzeitig damit ein Wachstums- und Profitabilitätsgebot zu erfüllen, diese Meinung vertreten wir momentan nicht.
Das wird teuer. Die größte Herausforderung für BMW-Chef Zipse wird also sein, nicht nur die grünsten Autos zu bauen, sondern auch die mit den schwarzesten Zahlen.
Ist der Urlaub noch zu retten? Pünktlich zu den Osterferien, davon sind wir ja nur noch 2 Wochen entfernt, steigen die Corona-Fallzahlen wieder, zumindest in Teilen Deutschlands. Aber Mallorca geht wieder. Die Bundesregierung hat die Balearen gestern wieder für den Urlaub freigegeben. Wie? Mallorca geht, aber in Deutschland herrscht weiterhin Beherbergungsverbot? Ferienhausbesitzer und Hoteliers rieben sich da gestern verwundert die Augen. Johannes Kulms, unser Korrespondent in Schleswig-Holstein, wozu übrigens auch Sylt gehört, hat die aufgebrachte Stimmung eingefangen.
Manchmal schließe ich die Augen. Stell mir vor, ich sitze am Meer.
Es gibt Lieder, die haben sich fest eingebrannt ins kollektive Gedächtnis einer ganzen Generation. Dieser Ärzte-Song dürfte ein gutes Beispiel sein. Gut möglich, dass viele Menschen in Deutschland bei Westerland zuerst einmal Musik in den Sinn kommt und erst dann das Bild vom Nordseestrand im hohen Norden. Die Sehnsucht nach der schleswig-holsteinischen Inselwelt dürfte seit der Corona-Pandemie noch stärker geworden sein. Erst recht, seitdem klar ist, dass die Reisewarnung für Mallorca zurückgenommen wird und urlaubshungrige Deutsche in Scharen die Flugtickets buchen. Malle für alle, aber Nordsee für niemanden? Fragt heute Schleswig-Holsteins Wirtschaftsstaatssekretär Thilo Rolfs auf Twitter. Aus meiner Sicht absurd und gerade für die Menschen im Tourismus in Schleswig-Holstein nicht vermittelbar, folgert der FDP-Politiker. Auch der Tourismusverband Schleswig-Holstein hat kein Verständnis für die fehlende Perspektive für Inlandsurlaube. Die Entscheidung darüber, wie es mit der Branche weitergeht, vor allem aber wann sie wieder öffnen kann, dürfte nicht erst am 22. März bei der nächsten Bund-Länder-Konferenz getroffen werden, fordert der Tourismusverband Schleswig-Holstein. In ein ähnliches Horn stößt auch Norbert Fiebig.
Ja, das ist eine Ungleichgewichtigkeit.
Der Präsident des Deutschen Reiseverbands freut sich einerseits darüber, dass die Reisewarnung für Mallorca für deutsche UrlauberInnen aufgehoben wurde. Doch fordert Fiebig im Interview mit dem Deutschlandfunk auch, Inlandstourismus wieder zu erlauben.
Beispielsweise eine Ferienwohnung, Ferienhaus in Husum darf nicht gefüllt werden, aber das Infektionsrisiko einer solchen Ferienwohnung, da fahren Sie mit dem Auto hin, da gehen Sie vielleicht 3-mal zum Rewe einkaufen. Und das, was Sie zu Hause in Recklinghausen auch machen, mit dem Unterschied, dass Sie da oben keine Maus kennen und gegen dem, was Sie zu Hause machen, sich nicht mit Freunden mischen. Das ist auch nicht mehr vermittelbar, auch da muss die Politik ran.
Auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat das Problem der Branche erkannt. Seit Wochen bemüht sich der CDU-Politiker, die Hoffnung daran hochzuhalten, dass Urlaub zu Ostern im hohen Norden möglich ist. Doch angesichts steigender Inzidenzzahlen und dem Impfchaos scheinen die Chancen dafür nicht besser geworden zu sein. Auch deswegen denkt die Landesregierung in Kiel inzwischen über eine norddeutsche Lösung nach und führt dazu Abstimmungsgespräche mit den Nachbarn Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern, wie aus der Staatskanzlei in Kiel zu hören ist. Doch selbst in der so gebeutelten Tourismusbranche gibt es Stimmen, die vor einer zu schnellen Rückkehr zum Urlaubsgeschäft warnen. Zum Beispiel Kai Abeling, der in Westerland auf Sylt eine kleine Pension betreibt.
Denn was wir nun überhaupt nicht brauchen können, ist, wir fangen hier voll Power mit der Saison an und hier sollte ein Ausbruchsgeschehen wieder stattfinden. Nicht?
Auch Abeling kann nicht so richtig verstehen, weshalb die Reisewarnung für Mallorca nun wieder aufgehoben wurde. Unfair behandelt fühlt er sich als Kaufmann im Tourismusgeschäft aber auch nicht. Er erinnert sich noch gut daran, wie nach dem ersten Lockdown im letzten Jahr die Nordseeinsel binnen 2 Tagen hochgefahren wurde und die Touristenmassen sich auf den Weg nach Sylt machten.
Alles sofort ganz schnell, ohne Kontrolle halte ich für falsch. Hier wird ja zurzeit diskutiert, dass man in einer besonderen Form Zugangsbeschränkungen macht, dass nur Leute mit einem negativen Test hochkommen sollen. Hier wird ganz stark auf Sylt versucht, populär zu machen. Diese Luca-App haben Sie auch vielleicht von gehört. Die läuft jetzt an, das scheint gut angenommen zu werden. Diese ganzen Vorsichtsmaßnahmen müssen sich erst einspielen.
Und so bleiben für das erste Sylt, aber auch viele andere touristische Hotspots der Republik für viele unerreichbar. Gefragt ist nicht nur Geduld, sondern auch weiterhin viel Fantasie.
Jeden Tag sitze ich am Wannsee.
Ja, am Wannsee sitzen ist ja auch eine Alternative, zumindest für Berliner. Facebook. Facebook verlinkt ständig auf Mediengeschichten. Auf Geschichten, die KollegInnen von uns aufwendig recherchiert haben. Soll Facebook an Medienkonzerne zahlen deshalb? Immerhin hat Facebook nun gegenüber dem australischen Medienmogul Rupert Murdoch klein beigegeben. Wird Facebook jetzt auf einmal total freundlich zu Medienhäusern? Nicht ganz. In gewisser Weise untergräbt es sie weiter, indem es jetzt freie Journalisten damit lockt, dass sie doch direkt über Facebook publizieren und damit ihr Geld machen können. Markus Schuler berichtet aus dem Silicon Valley.
Der Online-Dienst Axios berichtet, Facebook will freien Journalisten, Schriftstellern und Experten künftig Werkzeuge zur Verfügung stellen, mit denen sie leichter eine eigene Website sowie Newsletter erstellen können. Vorteil für die Journalisten, sie können das 3 Milliarden große Publikum von Facebook nutzen. Das schafft neue Kontakte und potenzielle Abonnenten für Internetseite oder Newsletter. Die Medienexpertin Sarah Fischer, die für Axios arbeitet, hat als erste über das neue Angebot berichtet. Facebook hat das Vorhaben bislang noch nicht offiziell bestätigt. Fischer sagt, eine Kooperation zwischen einzelnen frei arbeitenden Inhalteanbietern und dem sozialen Netzwerk könne für beide Seiten erfolgversprechend sein.
It creates engagement between
Es würde eine Verbindung aufgebaut zwischen Facebook-Nutzern und Journalisten. Das wäre für Inhalteanbieter attraktiv, weil sie damit recht schnell Geld verdienen und sich ein Publikum aufbauen könnten. Facebook möchte es Journalisten mit seinem geplanten Angebot offenbar ermöglichen, Abo-Gebühren für ihre Website oder ihre Newsletter zu verlangen. Die geplanten Tools sollen auch Live-Video-Funktionen enthalten und bereits publizierte Geschichten sollen sich fortschreiben lassen. Außerdem sollen die Kreativen Zugriff auf Nutzungsstatistiken haben. Wie das alles konkret im Detail aussieht, ist noch nicht bekannt. Alle Angebotsformen sollen sich aber leicht mit dem sozialen Netzwerk verknüpfen lassen. Für Facebook wäre das ein Neustart in puncto Zusammenarbeit mit Journalisten. Vor 5 Jahren hat der Konzern schon einmal eine Zusammenarbeit mit Verlagen und Inhalteanbietern gewagt. Viele Redaktionen bauten damals eigene Video- und Social-Media-Einheiten auf. Bis Facebook quasi über Nacht seinen Algorithmus änderte und die Klicks auf den Zeitungswebseiten ausblieben.
Facebook, das ist quasi unsere Rutschbahn hin zur Börse, denn es gibt ja schon länger den Verdacht, dass Russland die US-Wahl beeinflusst hat, unter anderem mit Hilfe von Facebook. Heute hat US-Präsident Joe Biden dem Verdacht nochmal neue Nahrung gegeben. Und das hat sogar Folgen an der Börse, Jan Plate.
Hier ist Plate.
Hallo Herr Plate, wir haben auf Sie gewartet, da war die Leitung gerade instabil. Es ging nochmal kurz darum zu resümieren, Joe Biden hat ja heute nochmal den Verdacht geäußert, dass Russland oder den Verdacht genährt, dass Russland sich in die US-Wahlen eingemischt hat. Welche Folgen hatte das an der Börse?
Ja, nach einem Fernsehinterview mit Joe Biden ist am Währungsmarkt eben der russische Rubel jetzt deutlich und der Druck der Rubel verliert gegen den Dollar 2%.
Apropos USA, die Anleger warten ja tatsächlich heute nur so auf ein Zeichen der US-Notenbank.
Ja, und während sie abwarten, geht es für den DAX dennoch nach oben um 0,25% auf 14.595 Punkte.
Über die Autowerte haben wir heute viel gesprochen, über die Elektrostrategie von BMW. Was machen die Autowerte?
Für BMW geht es 5,5% nach oben und für Volkswagen-Papiere sogar 9,5%, womit übrigens Volkswagen im DAX den Softwarekonzern SAP als teuersten DAX-Wert überholt.
Und bevor wir Sie gleich schon wieder entlassen müssen, Herr Plate, nochmal kurz den Euro-Kurs, den wollen wir noch wissen.
Der Euro bewegt sich bei $1,18,99, die deutschen Staatsanleihen die durchschnittliche Rendite bei -0,37% und der Goldpreis steigt um rund $4 und notiert bei rund $1,727.
Danke Jan Plate für die verkürzte Börsenschaltung nach Frankfurt. Ich darf Ihnen noch die Informationen am Abend empfehlen mit Bastian Brandau und das war Wirtschaft und Gesellschaft mit Sandra Pfister. Ihnen einen schönen Abend.